SRF 3.
Heute will der Bundesrat neue Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschließen, aber kann man jetzt denn schon sagen, welche Folgen die ersten beiden Lockerungsschritte hatten? Dann, zwar gibt der ungarische Premier Orbán umfangreiche Sondervollmachten nun wieder ab, doch bleibt ein fader Nachgeschmack, meint unser Osteuropa-Korrespondent. Und
maintenant il y a un vrai contrôle, donc c'est pour ça qu'on va passer côté français en traversant le bâtiment.
Kurz mal über die Grenze. Auch in Corona-Zeiten in einem Hotel im Waadtländer Jura kann man das. Wir waren zu Besuch. Das und mehr nun im Info 3, heute mit Patrick Seiler. In diesen Stunden stecken die Bundesräte die Köpfe zusammen, mit Abstand selbstverständlich, und entscheiden, welche Corona-Maßnahmen als nächstes gelockert werden. Heute Nachmittag wissen wir mehr. Was aber auffällt, noch vor nicht allzu langer Zeit hieß es, weitere Lockerungen gehen erst, wenn wir wissen, wie sich die bisherigen Lockerungen auf die Fallzahlen auswirken. Zwar sind die Zahlen seit Wochen tief, sie hinken aber der Realität hinterher, da zwischen Ansteckung und ersten Symptomen bis zu 2 Wochen liegen können. Darüber hat Isabel Meissen mit Wissenschaftsredaktor Daniel Theiss gesprochen. Sie wollte von ihm wissen, kann man jetzt überhaupt schon sagen, ob die ersten Lockerungsschritte gar keine negativen Folgen hatten?
Ja, der erste, der ist ja 4,5 Wochen her und der zweite 2,5 Wochen. Und damit ist klar, sie hatten keine negativen Folgen, denn sonst müsste man das bereits jetzt sehen in den aktuellen Fallzahlen. Es ist also alles gut gegangen bei diesen ersten 2 Lockerungen.
Wie ist denn das möglich? Es gab wieder recht viele Kontakte, die Leute waren draußen, waren in Bewegung, es war noch Auffahrtswochenende, die Läden wieder offen und trotzdem so wenige Ansteckungen.
Ja, es kann sehr unterschiedliche Gründe haben. Also einerseits das Wetter. Wir sind sowieso mehr draußen seit ein paar Wochen. Das hilft stark. Draußen kann man besser Abstand halten und die Tröpfchen werden leicht davongetragen vom Wind und dann auch stark verdünnt. Damit natürlich eben allfällige Viren auch. Und die Menschen, die verhalten sich heute natürlich auch ganz anders als vor der Pandemie generell. Man begegnet sich vorsichtiger, wir alle haben gelernt, wie man richtig die Hände wäscht und so weiter, all diese Dinge. Und die vielen Kontakte, die Sie ansprechen, die viele Bewegung, die kam eigentlich erst in den letzten 10 Tagen so richtig auf. Gerade auch eben mit dem Auffahrtswochenende. Und ob jetzt das jetzt negative Folgen hat, das bleibt noch abzuwarten. Denke eher nicht, denn im Moment sind die Fallzahlen derart tief, dass sich das Virus kaum sehr rasch wieder verbreiten kann. Das dauert dann schon eine gewisse Zeit.
Jetzt, wo dieser dritte Lockerungsschritt kommt, kommt das Leben zurück. Ich selbst fühle mich auch viel optimistischer als noch vor 2-3 Wochen. Welche Szenarien könnten uns denn jetzt noch gefährlich werden und das verderben?
Orte, wo sich die Menschen nahe sind und sehr laut miteinander sprechen oder sich vielleicht sogar anschreien. Ich denke da an Rockkonzerte, Discos oder eben auch Chorproben. Das könnte auch heikel sein. Da gibt es Fallstudien, wo sich an einer Chorprobe Dutzende Menschen angesteckt haben, eben einfach mit dem gegenseitigen Singen. Bei Fußballspielen bin ich ehrlich gesagt auch eher skeptisch, denn da wird ja auch laut gebrüllt und gesungen. Das ist ja ein Teil davon, ein wichtiger. Wie sich das Corona sicher ausgestalten lässt, ein solches Fußballspiel, darauf bin ich gespannt.
Aber insgesamt mit dem dritten Lockerungsschritt jetzt in diesem Corona-Regime haben wir intakte Chancen, dass es eben keine negativen Folgen gibt und dass nicht gerade schwupps dann gleich die zweite Welle kommt.
Ja, das denke ich schon. Es hängt einfach vom Verhalten von jedem Einzelnen ab. Eigenverantwortung, die wird jetzt noch wichtiger. Und ich denke, die Menschen, die haben jetzt alle das Wissen und das Rüstzeug, wie sie sich richtig verhalten müssen, damit sich das Virus nicht ausbreiten kann. Insofern bin ich optimistisch.
Soweit Wissenschaftsredaktor Daniel Theiss. Heute Nachmittag also könnte der Bundesrat weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen bekannt geben. Die ETH Zürich, die hat sich derweil mit dem Risiko einer zweiten Welle befasst, Tobias Meyer.
Eine zweite Welle, wenn sie denn kommen sollte, könnte laut den Forschenden langsamer verlaufen als die erste. Der Grund, die Gesellschaft habe aus der vergangenen Zeit gelernt. Ein Engpass im Gesundheitswesen sei kaum zu erwarten. Die Gefahr bestehe jedoch, dass die Bevölkerung die Bedrohung dann nicht mehr wahrnehme oder auch weniger Verständnis für einschneidende Maßnahmen hätte. Dies könnte gemäß den ETH-Forschenden zu mehr Todesopfern führen als bei der ersten Welle. Um die Verbreitung des Virus einzudämmen, testet der Bund seit dieser Woche eine Smartphone-App, die warnt, wenn man mit einem Infizierten in Kontakt war. Nun fordert die Gesundheitskommission des Nationalrats, wer eine solche Warnung erhält, soll sich auf das Virus oder Antikörper testen lassen können, und zwar kostenlos. Das Parlament wird nächste Woche über die gesetzlichen Grundlagen für die App beraten. Erst dann kann sie offiziell lanciert werden. Und zum vierten Mal innerhalb 5 Monaten ist gestern das Swisscom-Netz in weiten Teilen der Schweiz ausgefallen. Nun hat die Swisscom erklärt, wie es dazu kam. In der Nacht zuvor sei ein Mobilfunksystem erneuert worden. Danach hätten sich einige Netzwerkgeräte nicht so verhalten, wie sie sollten. In der Folge sei ein Mobiltelefoniesystem überlastet worden und zusammengebrochen. Die Störung, die sei sehr komplex gewesen, schreibt die Swisscom.
Info 3 Mittag.
Die Macht des ungarischen Regierungschefs Viktor Orbán ist seit Ende März noch ein bisschen größer. Damals hat ihm das Parlament weitreichende Sondervollmachten gewährt, und zwar auf unbestimmte Zeit zur Bewältigung der Corona-Krise. In Ungarn, aber auch darüber hinaus, hat dieser Schritt viel Kritik ausgelöst. Tenor: Orbán werde der erste Diktator der Europäischen Union. Nun will Orbán die umstrittenen Vollmachten am 20. Juni wieder abgeben. Gelitten hat die ungarische Demokratie dennoch. Die Analyse von Osteuropa-Korrespondent Roman Fillinger.
Eine noch nie dagewesene Hetzkampagne und viel Hysterie habe Ungarns Kampf gegen das Coronavirus begleitet, schreibt die Regierung von Viktor Orbán. Er und seine Minister fordern von allen, die dem ungarischen Regierungschef diktatorische Machtgelüste unterstellten, eine Entschuldigung. Die wird nicht kommen, nicht nur, weil Entschuldigungen in der Politik etwa so häufig sind wie Zärtlichkeiten in einem Boxkampf, sondern vor allem, weil Orbán in den Corona-Wochen seine Macht mit gezielten Schlägen weiter ausgebaut hat. Seine Gegner hat der ungarische Regierungschef weiter in die Ecke gedrängt, sich und seiner Entourage noch mehr Geld, noch mehr Einfluss zugeschanzt. Wer falsche Informationen zur Corona-Epidemie oder zu den Regierungsmaßnahmen dagegen verbreitet, riskiert neu eine Gefängnisstrafe. Was wahr, was falsch ist, entscheidet dabei die Regierung. In über 100 Fällen hat die Polizei ermittelt, 2 Regierungsgegner kurzzeitig festgenommen. Der eine hat Orbán als Diktator bezeichnet, der andere Anti-Corona-Maßnahmen in den Spitälern kritisiert. Wie viele eingeschüchtert von drohenden Strafen zu Missständen geschwiegen haben, niemand weiß es. Politische Parteien in Ungarn verlieren per Dekret des Regierungschefs die Hälfte ihrer staatlichen Finanzierung. Das trifft Orbáns reiche Fidesz-Partei wenig, die schwachen Oppositionsparteien sehr. Städte und Gemeinden, die einzige politische Ebene in Ungarn, auf der die Opposition relativ stark ist, verlieren wichtige Steuereinnahmen. Sie fließen nun an Orte, die Orbáns Fidesz unter Kontrolle hat. Die finanziellen Eckpunkte eines umstrittenen Milliardenprojekts, der neuen Bahnstrecke zwischen Belgrad und Budapest, diese Eckpunkte bleiben für die nächsten 10 Jahre unter Verschluss. Über ein Projekt, das einem Orbán-Freund zig Millionen in die Kasse spült, wird ein Schleier gelegt. Einige dieser neuen Bestimmungen werden nach dem Ende des Ausnahmezustands voraussichtlich am 20. Juni bleiben. Andere werden abgeschwächt, das Gesetz gegen Falschmeldungen zum Beispiel. Wie das aussieht, wird das Parlament in den nächsten Tagen bestimmen. Die Mehrheit der Abgeordneten wird sich auf jeden Fall nach Orbáns Wünschen richten. Das ist so sicher wie der Gong am Ende jeder Boxrunde. Orbán braucht die Sondervollmachten nicht, um Ungarn nach seinem Gusto umzubauen. Dafür reicht ihm seine große Mehrheit im Parlament. Die Wochen, in denen Orbán noch mehr Macht hatte als sonst, haben gezeigt, der ungarische Regierungschef will die Demokratie nicht K.O. schlagen. Aber er will auch in Zukunft jede Runde nach Punkten gewinnen.
Info 3 Mittag.
Noch sind die Grenzen zu unseren Nachbarländern mehrheitlich zu, zumindest für touristische Reisen, und bis zum 15. Juni bleibt das auch so. Das merkt man auch in La Cure, in einer kleinen Gemeinde rund 50 Kilometer nördlich von Genf. Dort verläuft die schweizerisch-französische Grenze nicht nur mitten durchs Dorf, sondern sogar mitten durch Häuser, unter anderem durch das Hotel Franco-Suisse. Nicht nur in der gegenwärtigen Situation führt das zu interessanten Begebenheiten. Barbara Kolbi berichtet.
La Cure im Waadtländer Jura.
Là, on est juste devant, ben, voyez, devant la douane de la Cure.
Wir stehen vor dem Hoteleingang auf Schweizer Seite, gleich neben dem Grenzübergang. Die Kontrollen sind strikt. Nehmen wir deshalb die Abkürzung durch das Hotel auf die französische Seite, sagt Alexandre Perron. Er führt das Hotel Franco-Suisse zusammen mit seiner Schwester und führt damit die Familientradition fort. Seit 1921 steht das Hotel auf der Grenze, mit einem Eingang in der Schweiz und einem in Frankreich, mit zwei Adressen und zwei Telefonnummern. Alexandre Perron hat die Grenze bis zur Corona-Pandemie mehr als Kuriosum erlebt. Die Gäste konnten ein Zimmer buchen mit einem Doppelbett, das zur Hälfte in der Schweiz und zur Hälfte in Frankreich liegt. Nun sei die Grenze plötzlich omnipräsent. Eine Grenze, die für uns eine ganz neue Dimension bekommen hat. Sie macht die unterschiedlichen Maßnahmen deutlich, mit denen Frankreich und die Schweiz versuchen, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Auf Schweizer Seite gibt es weniger Einschränkungen und es wird mehr an die Eigenverantwortung appelliert. In der Rezeption auf der französischen Seite des Hotels zeigt Alexandre Perron den neuesten Eintrag im Gästebuch. Es sind Dankesworte eines schweizerisch-französischen Liebespaars. Er habe zwei Verliebten geholfen, sich im Hotel zu treffen und zu übernachten. Die Französin sei illegal angereist, hätte die mehreren hundert Kilometer nicht fahren dürfen. Und überhaupt sei das Hotel auf französischer Seite eigentlich geschlossen, nur auf Schweizer Seite offen. Diese romantische Tat erfülle ihn mit Freude. Viel heldenhafter sei jedoch sein Großvater gewesen, sagt Alexandre Perron und verweist auf Fotos und Diplome an den Wänden. Anerkennungen von General de Gaulle oder vom israelischen Staat. Denn während des Zweiten Weltkriegs hat Max Arbes französischen Widerstandskämpfern und Juden zur Flucht in die Schweiz durch das Hotel verholfen. Der zweigeteilte Speisesaal hat auch schon hochrangigen politischen Verhandlungen gedient. Hier wurden 1961 die Vorverhandlungen geführt für die Verträge von Evian, die das Ende des Krieges zwischen Frankreich und Algerien besiegelten. Die französischen Diplomaten betraten den Speisesaal von Frankreich aus, die algerischen Vertreter betraten den Speisesaal via die Schweiz. Auch Drehscheibe für Schmuggler war das Hotel in der Vergangenheit immer wieder. Alexandre Perron lacht verschmitzt. Es sei nun mal so, dass Gesichtsmasken in der Schweiz in der Zwischenzeit gut erhältlich seien. In Frankreich sei dies anders und so versorge er Nachbarn auf der französischen Seite mit Masken. Ein weiteres Kapitel in der bewegten Geschichte des Hotels Franco-Suisse auf der Grenze zwischen dem Waadtländer und französischen Jura.
Und jetzt noch ein kurzer Blick in die Zentralschweiz.
Dort prüfen die Bergbahnen Engelberg-Titlis, Melchsee-Frotte und Meiringen-Hasliberg einen Zusammenschluss. Nun gibt es erste Zwischenberichte zur Machbarkeitsstudie. Und diese zeigen, eine Verbindung der drei Tourismusgebiete bringt einen Nutzen von insgesamt 7,1 Millionen Franken. Vor allem der Wintertourismus würde profitieren, fast 6% mehr Tageskarten für die Bergbahnen könnten verkauft werden. Für den Sommertourismus gibt es jedoch kaum Potenzial. Die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.842 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.0677 gehandelt und der Dollar zu 96,96. Das Wetter. Heute ist es meist sonnig, morgen dann im Norden ab dem Mittag nur noch zeitweise. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 26 Grad. Im Norden weht zudem die Bise.
Info 3, heute produziert von Mario Sturni, Tobias Mayer und Patrick Seiler. Wir wünschen einen schönen Nachmittag mit Radio SRF.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.